Guten Morgen. Vielen Dank für die Leitung und vielen Dank für die Musik. Das passt heute alles so großartig zur Predigt. Und ja, mir gefällt es sehr, aber ich weiß ja schon, was in der Predigt steht. Heute geht es um die überwältigende Kraftwirkung Gottes. Und Max hat uns letzten Sonntag das Gebet des Paulus schon näher gebracht und in seinem Abschluss bereits die Richtung eingeschlagen, wo wir heute hingehen werden. Er sprach von der überwältigenden Kraft Gottes, die in uns wirksam ist, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und uns auch. Und er brachte das Beispiel von seinem Sportlehrer, der beim Fußballspielen immer ein Team wählte. Und das Team, in dem der Lehrer sich hineinwählte, das konnte sicher sein und sich ein bisschen zurücklehnen. Schlussendlich hatten sie immer den großen, deutlich geschickteren Lehrer und die Überlegenheit des Lehrers auf ihrer Seite. Und so geht es auch uns mit Gottes Kraft, die uns zur Seite steht. Und auf Gottes Überlegenheit können wir immer vertrauen. Darüber werden wir heute ein bisschen nachdenken. Und ich möchte mit euch den heutigen Predigttext lesen. Ich habe den Vers 19 noch mit dazugenommen, das heißt Kapitel 1, Vers 19 bis 23. Aber damit es ein bisschen schlüssiger wird, lese ich euch ab Vers 17 vor und ich nehme dazu die NEÜ. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartige Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt, die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in die himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt hoch über alle Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Was für ein herrlicher, großartiger Text ist das, der Jesus in seiner Größe und Macht darstellt. Gott hat ihn weit über alles erhöht und alles ist ihm untertan. Jesus ist der König der Könige und der Herr aller Herren, unser Gott. Und nachdem ich bereits ein paar Mal danach gefragt wurde, das ist der Grund, wieso ich beim Predigen einen Anzug trage. Das ist der Grund, wieso ich das Beste, das ich habe, anziehe, wenn ich hier vorne stehe, weil ich den König aller Könige vertrete. Weil ich für den Herrn aller Herren hier stehe. Und das heißt nicht, dass jetzt jeder hier Anzug tragen muss. Das ist mein Ausdruck von Ehrfurcht vor Gott. Unser Retter und Heiland ist der, dem Gott alles unter die Füße gelegt hat. Alles. Was für ein gewaltiger Herr, was für ein mächtiger Gott. Allein über diese Tatsachen nachzudenken, wäre eine eigene Predigt wert. Und ich würde grundsätzlich sehr gern darüber predigen, aber es ist heute nicht das Thema. Heute soll es um die Kraft Gottes gehen, die all das wirkt, die all das schenkt und in uns wirkt. Und oh, wie gewaltig und überwältigend ist diese Kraft, die aus Gott kommt. Und wir werden sie anhand von drei Punkten anschauen heute. Der erste Punkt wird sein, die überwältigende Kraftwirkung Gottes. Der zweite Punkt, Gottes überwältigende Kraftwirkung in und an uns. Und der dritte, wir in Gottes überwältigender Kraftwirkung. Und bevor wir anfangen, möchte ich auch noch einmal beten, ganz kurz. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich mit Gott, dem Vater, versöhnt sind. Und dass wir in dir so viele Segnungen haben. Danke, allmächtiger Vater, dass du uns trägst und erhältst in allem und dass du deine überwältigende Kraft an uns eröffnet und hast wirken lassen. Und Herr, jetzt bitte ich, zeig uns, wie groß deine Kraft ist. Offenbare uns, wie du bist und lehre uns in deinen Wegen gehen, Herr. Und vor allem bitte ich dich, willst du alles, was ich sage, das nicht deinem Willen entspricht, willst du das fallen lassen, dass es nicht hängen bleibt, sondern dass unser Blick auf dich aufgehoben wird und dass wir nur dich sehen und dass alles, was dir entspricht, was deinem Willen entspricht, dass das in die Herzen trifft und dort bleibt. Um dich soll es gehen, Herr Jesus, zu deiner Ehre. Gepriesen sei dein Name. Amen. Gut, kommen wir zum ersten Punkt, die überwältigende Kraftwirkung Gottes. Paulus betet, dass wir erkennen, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, beziehungsweise im Ohr nachhallen. Kleine Jungs streiten sich ja oft gern, wer der Stärkste oder der Beste ist. Und vielleicht habt ihr auch mal einen Wortwechsel mitbekommen, der so oder so ähnlich klang. Ich bin stärker als du. Gar nicht wahr, ich bin der Stärkste. Nein, ich bin der Allerstarkstärkste. Ich bin unendlich mal viel, viel stärkerer als du. Immer eins mehr als du. Ich weiß, dass ich als Kind immer mal wieder so diskutiert habe über die verschiedensten Bereiche. Ich war immer schon klein, das heißt, nicht jedes Argument hat gezogen. Aber wenn Kindern die Worte ausgehen, dann greifen sie gern auf diese konstruierten Superlative zurück oder auf absurde Vergleiche, um möglichst groß dazustehen. Und hier sehen wir Paulus, der in seiner Beschreibung von Gottes Kraft um Worte ringt, um diese auch nur annähernd zu beschreiben. Ich habe in meiner Vorbereitung diesen Satz so oft durchgelesen und trotzdem staune ich darüber, wie viel Kraft in diesen Worten eigentlich dargestellt wird. William MacDonald kommentiert dazu, Worte reichen nicht aus, um diese Kraft zu beschreiben. Deshalb leiht sich Paulus etliche Wörter aus der Dynamik, um die Kraft zu beschreiben, die um unseres Willen aufgewendet wird. Die Worte scheinen unter der Schwere der zu beschreibenden Wirklichkeit nachzugeben. Es ist uns kaum möglich, zwischen den einzelnen Worten zu unterscheiden. Und es stimmt. Je öfter wir diesen Satz, je öfter wir diese Worte lesen, umso mehr treibt dieser Satz uns in Staunen und in die Anbetung über Gottes unermessliche Größe, über die gewaltige Größe seiner Kraft. Und gleichzeitig scheinen die Worte, die Paulus hier so gezielt gesetzt hat, ineinander zu verschwimmen. Und man merkt, dass sie Gottes Kraft niemals gerecht werden können. Wenn wir versuchen, die Worte, die hier verwendet werden, ein wenig aufzubrechen, dann stellen wir mit Hilfe des Strong Lexikons Folgendes fest. Das Wort Wirksamkeit wird im Neuen Testament nur für übernatürliche Kraft verwendet. Das Wort Macht steht auch für Kraft, und zwar für die Kraft nach dem Vermögen einer jeweiligen Person. Also die gesamte Kraft, die eine Person aufzubringen vermag. Und das Wort Stärke ist auch gleichzusetzen mit großer Kraft. Und natürlich gibt es bei diesen Wörtern noch viele verschiedene Bedeutungsfeinheiten, und ich bin kein Philologe, ich habe keine Ahnung, aber das fand ich sehr schön. Und es zeigt uns doch, wie beeindruckend es ist, dass hier Paulus alle Sprachregister zieht, um auszudrücken, wie groß Gottes Kraft ist. Und deswegen könnten wir vielleicht den Satz auch so lesen. Gemäß der übernatürlichen Kraft des Kraftvermögens seiner Kraft. Oder zu Deutsch eine unvorstellbar große Kraft. Eben die überwältigend große Kraft Gottes. Paulus betet, dass wir erkennen, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die Wortwahl zeugt bereits von der unglaublichen Kraft Gottes. Aber Paulus geht noch weiter. Er hört da nicht auf, denn er schreibt, diese Kraftwirkung hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Ich weiß, diese Tatsache ist uns allen bekannt, wir gründen unseren Glauben darauf, aber denkt mal darüber nach, was das eigentlich aussagt. Wir nehmen das an, wir glauben das und hoffentlich glauben wir das, aber viel darüber nachdenken tun wir inzwischen nicht mehr. Ich arbeite in einem Alters- und Pflegewohnheim und ich bin immer wieder Zeuge verschiedenster tragischer Krankheitsfälle oder familiärer Ereignisse und auch von vielen Sterbefällen. Ich erlebe tagtäglich, wie engste familiäre Bande auf die eine oder andere Weise getrennt werden. Demenz macht es gesunden Ehepartnern ungemein schwierig, ja fast unmöglich, mit ihrem Ehepartner noch zu reden. Gewaltige Schmerzen drängen Großeltern, liebevolle Großeltern von ihren Enkelkindern weg. Schlaganfälle zerstören die Möglichkeit gewohnter familiärer Teilnahme. Und so weiter. All diese Hindernisse können aber auf die ein oder andere Art trotzdem überwunden werden. Und das ist beeindruckend zu sehen auf der Arbeit, wie die Menschen auf emotionaler Ebene dennoch Bande machen können. Sie können sich verbinden, sie können irgendeine Beziehung aufstellen. Aber der Tod ist endgültig. Im Tod ist die Trennung vollkommen und es bleibt oft nicht mehr als die Erinnerung. So gut wir Menschen darin sind, jedes Hindernis irgendwie zu überwinden oder aus dem Weg zu räumen, der Tod ist eine Mauer, die wir nicht überwinden können. Aber nicht Gott. Denn seine gewaltige Kraft erweckte Jesus aus den Toten. Dort, wo wir Menschen immer scheitern, geht Gott weiter. Und Paulus geht noch weiter, denn er schreibt, dass Gott Jesus zu seiner Rechten setzt in die himmlischen Regionen. Gott erweckte Jesus nicht nur aus den Toten, sondern er stellte in ihm das wieder her, was Jesus laut Philipper selbst ablegte, nämlich das Gleichsein mit Gott. Über diese Tatsache nachzudenken, begeistert enorm. Und ich kann mich hier leider nicht damit aufhalten, wir haben keine Zeit, aber nehmt das mit als Gedanken und dreht das um und überlegt, wie groß Gottes Kraft eigentlich ist, dass er das kann. So überwältigend und übermäßig groß ist Gottes Kraft. Und in seiner Erhöhung zur Rechten Gottes heißt es weiter, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und diesen Satz finde ich ja jetzt außerordentlich spannend. Jesus wurde durch die Kraft Gottes erhöht über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und jede Herrschaft. Und wie äußert sich die überwältigende Größe der Kraftwirkung Gottes? In der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft hat Jesus erhöht über jedes Fürstentum und jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft. Das sind fast die gleichen Begriffe, die Paulus hier verwendet. Egal wie groß eine Macht, egal wie groß eine Kraft, egal wie groß eine Gewalt auch sein mag, Gottes überwältigende Kraftwirkung ist um ein Vielfaches größer. Gottes Kraftwirkung wird als überwältigend groß beschrieben und dann als wirksam in der Macht seiner Stärke. Eine dreifache Verstärkung der bereits als überwältigend groß beschriebenen Kraft. Und demgegenüber steht die Einfachheit einer jeden anderen Macht oder Gewalt oder Herrschaft. Ist das nicht unfassbar? Ist das nicht herrlich? Unser Gott ist so unendlich viel größer und mächtiger als jede Kraft oder jede Macht, die es nur irgendwo gibt. Ja, nicht einmal der Tod kann sich ihm entgegenstellen. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt kurz eine halbe Minute Zeit nehmt, um einfach nur mal über die Folie nachzudenken, bevor wir weitergehen, denn es wird noch besser. Kommen wir zum nächsten Punkt. Gottes überwältigende Kraftwirkung in und an uns. Es heißt in Vers 19 über die überwältigende Kraftwirkung Gottes, dass sie an uns ergangen ist. Paulus bittet darum, dass wir erkennen, was die überwältigende Kraftwirkung Gottes an uns ist, die wir glauben. Und worin diese besteht, haben wir in den letzten Wochen zum Teil bereits gehört. Wir sind erlöst durch das Blut unseres Herrn Jesus. Uns ist jede Sünde vergeben. Wir haben in Jesus ein nie vergehendes Erbe im Himmel. Wir sind mit dem Heiligen Geist Gottes versiegelt. Wir haben Anteil an der gewaltigen Liebe, die es nur in der Dreieinheit Gottes geben kann. Und wir sind ebenso wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, auch von den Toten auferweckt worden. Darum wird es in Kapitel 2 mehr gehen. Und wir sind mit auferweckt und in derselben Kraft mit versetzt in die himmlischen Regionen. Wir haben in Christus bereits so viele Segnungen, so viel herrliche Geschenke, die wir, egal wie lange wir darüber nachdenken, nie ganz erfassen könnten. Und es geht doch noch weiter. Denn es heißt in unserer Steckstelle ab Vers 22, dass Gott seine überwältigende Kraftwirkung in Christus hat wirksam werden lassen und ihm dadurch alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Indem Gott unserem Herrn Jesus alles unterworfen hat, hat er auch uns alles unterworfen, aber so, dass ihm alles unterworfen ist. Lass mich das erklären. Es war Gottes Wille, dass in Jesus die Gemeinde Gottes gegründet wird, die sein Leib, sein Körper darstellt. Das ist eines der großen Geheimnisse, das vor Anbeginn der Zeit feststand. Und das ist das Geheimnis, das Paulus im Epheserbrief ganz stark entfaltet. Die Gemeinde ist der Körper unseres Herrn Jesus und er ist das Haupt, der Kopf. Natürlich ist das ein Bild, aber es steckt mehr dahinter als nur eine schöne Metapher. Denn in Kapitel 5 vom Epheserbrief vergleicht Paulus die Ehe mit der Verbindung zwischen Jesus und der Gemeinde und auch andersrum. Und dann sagt er über die Gemeinde in Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind nicht einfach nur ein Anhängsel, das Gott mit sich rumträgt, weil er uns so gern hat, sondern wir sind durch ihn zu einem Teil von ihm geworden. Aus der überwältigenden Größe seiner Kraftwirkung heraus sind wir ein Teil vom Leib Christi. Wer ein wiedergeborener Christ ist, ist nicht nur symbolisch ein neuer Mensch oder symbolisch eine neue Schöpfung. Nein, ein wiedergeborener Christ ist tatsächlich ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Er ist jetzt Teil des lebendigen Gottes. Wer wiedergeboren ist, ist nicht nur symbolisch mit Gott verbunden, sondern er ist tatsächlich mit ihm verbunden. Deswegen ist das Bild des Körpers für die Gemeinde Christi also ein treffendes Bild. Sonst hätte Paulus auch eine Tasche nehmen können. Indem wir durch Gottes überwältigende Kraftwirkung aus dem Tod zum Leben erweckt wurden und als neue Schöpfung wiedergeboren sind, sind wir ein tatsächlicher Teil des Körpers unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind mit aufgenommen in der Liebe unseres Vaters, unseres Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Und das in sich ist ja schon gewaltig und wunderschön. Aber darin ist uns als Teil an Jesus Christus, als Gliedmaße des Herrn Jesus, auch alles unterworfen. Gott hat alles den Füßen unseres Herrn Jesus unterworfen und ihn als Haupt der Gemeinde gesetzt, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir Christen, und damit meine ich alle Christen, nicht nur uns hier, und damit meine ich nur wiedergeborene Christen, nicht alle, die sie Christen nennen. Alle wiedergeborenen Christen sind die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir sind die Fülle unseres Herrn, der alles erfüllt. Und damit ist auch uns alles unterworfen. Jedes Fürstentum, jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft und jeder Name, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und um das zu bestätigen, schreibt Paulus in Kapitel 3 vom Geheimnis der Gemeinde. Er führt es dort näher aus und er schreibt, dass das Geheimnis offenbar wurde, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wurde. Durch uns, die Gemeinde, wird allen Gewalten und Mächten, auch und vor allem in der unsichtbaren Welt, Gottes Weisheit bekannt. Das, was er von Anbeginn schon geplant hatte, nämlich alles dem Sohn zu unterwerfen und in seinem Sohn alles zu vereinen, wir mit ihm. Was heißt das aber jetzt für uns? Bedeutet das, dass wir jetzt wie die Kreuzritter drauf losmarschieren können und uns alles durch die Kraft Gottes untertan ist? Nein, natürlich nicht. Erstens ist es nicht biblisch und zweitens habe ich kein Schwert. Wen hat Gott über alles erhöht? Uns oder den Sohn? Natürlich den Sohn, Jesus Christus. Natürlich ist Jesus der Herr. Und mit ihm sind wir auch erhöht, aber nicht ohne ihn. Ohne Christus ist uns nichts untertan. Es geht um Jesus und nicht um uns. Das heißt also nicht, dass die überwältigende Größe der Kraft Gottes in uns und an uns als Mitglieder der Gemeinde ein Garant dafür sind, dass wir unbesiegbar sind und dass wir alles überwinden können und dass wir niemals Probleme haben. Nein, das ist eine ganz, ganz gefährliche Lüge. Vielmehr haben wir aber in Christus Jesus die Verheißung, dass uns nichts zustoßen kann, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Und auch, dass er uns immer wieder tragen wird, wenn wir in seinen Werken, die er für uns vorbereitet hat, wandeln. Ich habe in einem Buch über Gott mal den Satz gelesen und ich finde ihn großartig. Ein Christ ist so lange unsterblich, bis er die Werke erfüllt hat, die der Herr für ihn vorbereitet hat. Und dann sind wir in Ewigkeit unsterblich. Es geht immer und in allem um Jesus Christus. Und wir dürfen darin in all den Segnungen teilhaben. Es geht nie um uns, aber wir sind in Christus immer dabei. Und darüber möchte ich im letzten Punkt noch ein bisschen mit euch reden, wie wir in Gottes überwältigender Kraftwirkung leben können und welche Freiheit das geben kann. Nein, welche Freiheit das gibt. Zu Israel sagt Gott: Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als all die Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Das ist Gott. Er hält sein Wort und er handelt aus Liebe. Und auch wir stehen unter seinem Eid. Denn wir sind, das haben wir schon gehört, auserwählt nach dem Ratschluss seines Willens vor Anbeginn der Zeit. Und unser Gott ändert seine Entscheidung nicht. Seine Entscheidung, sein Wort ist wie ein Eid. In Hebräer wird es ausgeführt. Und trotzdem hat Gott noch einen Eid obendrauf gesetzt. Einfach weil er es kann. Außerdem stehen wir unter der Liebe Gottes. Denn aus Liebe zu uns ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Und das sollten wir uns ganz groß hinter unsere Löffel schreiben. Wir sind nicht von Gott erwählt, weil wir irgendetwas dazu beigetragen hätten. Ich bin kein Christ, weil ich so einen schicken Anzug habe. Ganz im Gegenteil. Jonathan Edwards sagte: Du steuerst zu deiner Rettung nichts bei, als nur die Sünde, die sie notwendig gemacht hat. Wir haben nichts, was wir Gott bieten könnten. Es ist reine Liebe und ein Geschenk Gottes nach seiner Gnade und nach seinem Wort, das er uns gegeben hat. Und genau so ist es auch mit der Kraftwirkung, die wir in Christus aus Gott erfahren. Wir verfügen nicht über Gottes Kraft. Das ist ein außerordentlich wichtiger Punkt. Wir verfügen nicht über Gottes Kraft. Wir haben keine Macht über Gottes Kraft. Aber wir können sie sehr wohl genießen und sie erleben und darin leben und darin Sicherheit finden. Müssen wir dazu etwas tun? Nein. Und ja. Wir alle kennen sicher diesen berühmten Vers: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Es ist ein bekannter Bibelvers. Er steht im zweiten Brief an die Selbsthilfer. Natürlich ist es kein Bibelvers. Was steht denn in der Bibel? So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Elberfelder schreibt sogar: Demütigt euch, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Wir haben so oft den Eindruck, und mit wir schließe ich mich absolut ein, das ist eins meiner größten Probleme, dass wir uns den Segen des Herrn irgendwie erarbeiten oder verdienen müssten. Dass wir das Leben in der Kraft Gottes irgendwie greifen müssen, dass wir was tun müssen, dass wir es haben. Aber was betet Paulus bei uns im Epheserbrief? Was betet er für uns? Sein Gebet für die Epheser kann genauso gut für uns übergenommen werden. Er betet nicht dafür, dass die Epheser mehr Kraft von Gott bekommen, dass sie besser ergreifen können. Nein, er betet dafür, dass sie die Kraft, die an ihnen gewirkt ist und in ihnen ist, besser erkennen können. Dass wir die Kraft erkennen können. Wieso? Weil sie schon da ist. Und genau das müssen wir auch tun. Auf Jesus blicken. Auf Jesus. Zu aller und zu jeder Zeit. Und das ist mir heute ungeheuer wichtig. Und wenn ihr nur eine Sache mitnehmt aus der Predigt heute, dann ist es bitte, schaut auf Jesus. Indem wir auf Jesus schauen, in jedem Aspekt und in jedem Moment unseres Lebens, erkennen wir die Kraft, in der wir leben. Weil Gott seine vollkommene Kraft an ihm wirksam gemacht hat und durch ihn an uns. Ihr kennt sicher Römer 8, Vers 38 bis 39. Da heißt es ja bekanntlich, dass nichts denjenigen von der Liebe Gottes trennen kann, der sich diese Gewissheit erarbeitet. Nein, das steht da nicht. Lasst mich euch das vorlesen. Was steht da? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Und wer ist uns? In Römer 8, Vers 33 schreibt Paulus, dass es die Auserwählten Gottes sind. Und wer sind die Auserwählten Gottes, wenn nicht wir, die Gemeinde Christi? Jesus sagt, dass nicht einmal die Tore des Todes seine Gemeinde überwinden können, denn es ist seine Gemeinde. Es geht nicht um unser Verdienst, es geht nicht um unser Handeln. Gottes Kraft ist bereits jetzt unendlich groß und trägt uns durch. Und ist euch aufgefallen, welche Worte Paulus verwendet in der Römerstelle? Mit welchen Worten er unsere Sicherheit vermittelt? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wieso? Weil der Tod, weil Gewalt, weil Fürstentümer, weil Gegenwärtiges und Zukünftiges alles schon Jesus untertan wurde und in ihm auch uns. Wir brauchen uns davor nicht zu fürchten. Und ich möchte euch Römer 8, Vers 31 bis 35 vorlesen und kommentiere ein bisschen dazu. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Und was das bedeutet, das hat die Predigt von Friedel sehr deutlich gemacht. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir haben in Jesus alle Segnungen der himmlischen Regionen bereits jetzt. Roland hat darüber gepredigt, eine schöne Predigt. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Nicht wir mit unseren Taten oder Werken oder unserem Handeln. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist und dort für uns eintritt. Das geschah ja alles aus der überragenden Kraftwirkung Gottes heraus. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wir sehen, es geht nicht darum, von Leid und Problemen verschont zu bleiben. Überhaupt nicht. Aber oh, wie wenig Macht haben die größten Schwierigkeiten, die diese Welt zu bieten hat, im Vergleich zur überragenden und überwältigenden Kraft Gottes. Nichts. Wenn du mit Schwierigkeiten am Arbeitsplatz kämpfst oder in finanzieller Not bist oder wenn du in deiner Familie gerade großen Widerstand erfährst, wenn du in einer persönlichen Situation steckst und du hast keinen Ausweg, wenn du immer wieder mit depressiven Phasen oder mit Depressionen zu kämpfen hast oder wenn du vor lauter Zeitmangel nicht mehr aus- und einweist, wenn du mit deinen eigenen Schwächen ringst oder wenn Krankheit dich immer wieder gefangen nimmt, Wenn du das Gefühl hast, du wirst immer und immer wieder durchgebeutelt und hast keine Pause zum Durchatmen. Wenn du in der Schule oder im Studium kämpfst oder angegriffen wirst, weil du Christ bist. In welcher Not du auch immer gerade stehst. Durch welches tiefe Tal du auch immer gerade gehst. Fliehe und flehe zum Herrn Jesus. Und zwar nicht dafür, dass er euch da schnell raushilft, sondern dafür, dass ihr auf ihn seht und auf die Kraft, die in ihm wirksam ist. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und zwar in einer Schöpfung, in der der Feind wie ein Berserker wütet. Und wir unterschätzen das. Krankheit, Widrigkeiten, Naturkatastrophen, Wetterumstände und vieles andere bedrängt uns die ganze Zeit. Das gehört zur gefallenen Schöpfung dazu. Und von der anderen Seite wirkt und manipuliert der Satan mit all seiner Macht. Und er hat viele Dämonen, die ihm zur Seite stehen. Wir sollten nie vergessen, dass er der Fürst dieser Welt ist. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, kämpft jeder wiedergeborene Christ auch noch mit sich selbst, weil der alte Mensch mit seiner Sünde immer wieder hervorbrechen möchte. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und damit alles, was in dieser Welt ist. Es geht in unserem Leiden und in unseren Schwierigkeiten nicht darum, dass wir durchbeißen. Es geht nicht darum, dass wir uns darüber erheben oder zeigen, ich habe einen guten Gott, ich kann das, ich komme da durch. Es geht darum, dass wir eingestehen, wie schwach wir sind, wie klein wir eigentlich sind, damit wir so auf Jesus blicken können. Damit wir so auf Gott schauen. Das heißt es doch, sich unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen und alle Sorgen auf ihn zu werfen. Nicht nur die ganz Großen, alle. Paulus schreibt den abstrusen Satz in 2. Korinther 12, Vers 10 und wir haben ihn vorhin schon gehört, danke. Darum habe ich wohlgefallen oder darum gefallen mir Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Ängste um des Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist keine Form von Masochismus, sondern wieso ist er denn stark? Weil wir in unserer Schwachheit nichts anderes mehr können, als auf ihn zu blicken. Und deswegen tragen wir den Schatz unserer Erlösung in zerbrechlichen Gefäßen, damit die überragende Kraft, die an und durch uns wirkt, aus Gott ist und nicht von uns. Wer ist es, der überwindet? Christus. Wieso? Weil Gott ihn über alles erhöht hat und alles unter seine Füße getan hat. Und in Christus verbunden überwinden wir mit ihm. Wenn wir uns die Waffenrüstung anschauen, in Kapitel 6, dann sehen wir genau das. Denn was ist der einleitende Gedanke von Paulus in Kapitel 6, Vers 10? Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke, da ist sie wieder, die Kraft Gottes. Denn unser Kampf richtet sich gegen die Herrschaften, gegen Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Aber Gott hat unserem Herrn jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, unterstellt. Und was ist das Anlegen der Waffenrüstung nicht anders, als sich auf Jesus auszurichten, ihn anzuschauen, in ihm zu bleiben? Und zu der Sache möchte ich einen Gedanken noch sagen, der hier nicht thematisiert wird, aber der für mich sehr wichtig ist. Wir haben unsere Kraft bereits in Jesus Christus. Wir müssen sie uns nicht verdienen. Aber wenn wir nicht in Jesus bleiben, verlassen wir die Kraft ein Stück weit. Denn wir verlassen uns nicht mehr auf Gott. Wir werden nicht verloren gehen oder untergehen. Gott lässt uns nicht los. Aber wir machen uns das Leben viel, viel schwieriger dadurch. Meine Tochter fährt inzwischen ziemlich gut Fahrrad mit Stützrädern. Aber ich muss sie, wenn sie Fahrrad fährt, immer wieder daran erinnern, dass sie bitte nach vorne schaut, wo sie hinfährt. Dass sie aufs Ziel schaut. Sie schaut gern nach rechts, sie schaut gern nach links und sie schaut vor allem gern nach hinten, wenn ich hinter ihr gehe. Und es ist oft passiert, dass sie entweder im Graben landet oder gegen eine Laterne fährt. Ja, hat sie in dieser Zeit die Fähigkeit, Fahrrad zu fahren, verlernt? Nein. Aber sie hat nicht nach vorne geschaut. Wenn wir nicht ständig auf Gott schauen, wenn wir uns nicht immer auf Jesus ausrichten, dann verlieren wir den Weg aus den Augen, dann verlieren wir das Ziel aus den Augen und kommen rechts und links ab. Und Hindernisse, die auf uns zukommen, die können wir gar nicht in der Kraft Gottes einschätzen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wenn Larissa die Laterne gesehen hätte, dann würde sie ausweichen. Aber so ist sie erstmal nur völlig baff, dass da was ist. Schauen wir auf Jesus. Schauen wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens und auf den, in dem alle Kraft ist und durch den es wirkt und aus dem wir die Kraft auch haben. Und ich möchte euch zum Schluss gern ein persönliches Zeugnis dazu weitergeben von den letzten 2 Wochen. Die letzten 2 Wochen waren bei mir zeitlich außerordentlich eng. Und ich hatte sehr viele Termine, sehr viele Aufgaben, auf der Arbeit immer mal wieder ein paar Überstunden zu schieben. Und ich bin nicht zurechtgekommen. Und dann kam familiär noch was dazu, dass wir da zu Hause ein paar Sachen regeln mussten. Und ich habe nicht mehr gewusst, was ich jetzt tun soll. Ich wusste nicht mehr aus noch ein. Und dann habe ich die Predigt am Sonntag. Und ich habe die Woche mehr gebetet als in den 3 Wochen davor. Und eins kann ich euch sagen. Ich habe in der Woche mehr Ruhe gehabt als in den 3 Wochen davor. Nicht, weil ich gewusst habe, ich schaffe das schon irgendwie, sondern weil der Herr es geschenkt hat. Wenn ich bei der Predigt gesessen bin und nicht mehr wusste, wie ich weiter tun soll, dann habe ich gebetet. Und dann habe ich zwar keine Ideen bekommen, aber irgendein Andachtsbuch aufgeschlagen oder die Bibel aufgeschlagen. Und er hat mir die Gedanken geschenkt, die ich brauchte, um weiterarbeiten zu können. Ich habe in der Woche außergewöhnlich wenig geschlafen. In der Nacht nicht so viel. In der vorletzten Nacht habe ich nur 4 Stunden geschlafen. Das ist für meine Verhältnisse recht wenig. Ich weiß, manche Studenten machen das wochenlang. Aber Gott hat mir die Kraft geschenkt, auch meine Arbeit gut zu tun. Und das ist nichts aus meiner Kraft. Das ist nicht, weil ich so gut bin oder weil ich so ein toller Christ bin. Ich sage euch das nicht, weil ich zeigen möchte, wie gut ich unterwegs bin mit dem Herrn, sondern ich möchte euch zeigen, dass es stimmt, was in der Bibel steht. Dass wir in der Kraft Gottes alles überwinden können, wenn wir auf ihn schauen. Amen.